Ich hatte oder habe das Riesenglück, dass ich, glaube ich, deutlich mehr Energie abbekommen habe als der Durchschnitt. Ich habe auch vorher schon viel Energie gehabt. Und abgesehen von diesen 2-3 Jahren, wo ich wirklich am Boden lag, habe ich mich energetisch wieder so aufgestellt, dass ich, glaube, immer noch überdurchschnittlich belastbar bin und leistungsfähig bin, trotz dieser Krankheit. Und das genau habe ich gelernt. Und das war für mich auch das ganz große Glück, dass ich Hoffmann gemacht habe. Ohne Hoffmann wäre ich in die Falle getreten, zu glauben, dass dank meiner Familie und meinen Kindern und meinem privilegierten Lebensstil sozusagen, ich da locker durchkomme. Und das war mir von Anfang an klar, dass das nur eine Sache ist zwischen mir und meinem Körper und dass andere mich natürlich auch motivieren. Und es ist eine schöne Begleiterscheinung, dann eine Ehe zu haben und 3 Kinder. Aber das ist nicht der Grund. Und ich habe es auch nie für die anderen gemacht, sondern das musste ich immer für mich selber machen.
Herzlich willkommen zum Gefühlsecht-Podcast mit
Cesar Trautmann,
Katinka Magnussen und unserem Gast und auch jetzigem Host momentan, Agneta Lansing. Wir sitzen in deinem wunderbaren Haus, was über 100 Jahre alt ist, in La Carrière, nahe der Schweizer Grenze, und hatten hier ein paar wunderbare Tage. Und ehrlich gesagt, ich saß am Pool und habe die ganze Zeit überlegt, wie kündige ich dich an, was sage ich? Und da musste ich natürlich an unsere erste Begegnung denken, vor, Cesar, hilf mir, 2 Jahren?
Vor 2 Jahren.
Mhm. Vor 2 Jahren. Auf der silbernen Hochzeit von Michael und Cesar auf Mallorca. Und du saßt neben mir am Pool und ich dachte, Mensch, du hast eine fantastische Ausstrahlung. Blonde, kurze Haare, das kennt man nicht bei vielen Frauen. Strahlst, wirkst. Und dann saßst du neben mir am Pool und dann hast du irgendwie angefangen, aus deinem Leben zu erzählen. Und ich weiß gar nicht, ob ich irritiert, überrascht, ein Stück weit auch geschockt war, weil das, was du an Paket mitbringst, passt nicht zu deinem Äußeren. Du bist heute, eigentlich bist du Künstlerin, Fotografin, du arbeitest in London an der, du hast es gerade gesagt, Academy of
Ancient Music.
Ancient Music.
Das ist eine Akademie eben für Barockmusik, die versucht, klassische Musik oder vor allem alte Musik, Barockmusik, dem jüngeren Publikum näher zu bringen.
Auch. Und du bist aber vor allen Dingen auch Resilienzcoach bei meinem geliebten Hoffmann-Institut, wo ich ja selber auch den Hoffmann-Prozess machen durfte. Und erzähl uns ein bisschen von deiner Geschichte. Vielleicht, wie bist du, vielleicht tatsächlich die Frage von On the Way to New Work, wie bist du zu der strahlenden Frau geworden oder wie zu der kräftigen, mutigen Frau geworden? Wie bist du zu der Frau geworden, die du heute bist?
Ich glaube, ich bin jetzt 50 Jahre alt geworden dieses Jahr und ich glaube, für eine 50-jährige Frau habe ich schon sehr viel Lebenserfahrung mir eingefahren. Vieles davon ungewollt, also die Glücksmomente habe ich natürlich immer dankend mit offenen Armen genommen. Aber es kam auch viel Gegenschläge. Ich hatte viel Gegenwind und schon sehr früh. Ich war das erste Mal eigentlich schon auffällig krank zwischen 16 und 18 Jahren. Und damals konnte man das, also hat keiner richtig verstanden, was eigentlich mit meinem Körper gerade passiert. Und da kamen schon erste Zweifel, glaube ich, hoch, auch bei manchen Ärzten, wie ernst zu nehmen das ist und was da eigentlich in mir los ist. Ich hatte dann schon damals schwerste Knieschäden und mehrere Knieoperationen, von denen ich mich nicht mehr richtig erholt habe. Und habe da das erste Mal mit 16 so eine Vollbremsung gemacht, energetisch, weil ich mit einmal im Krankenhaus lag für 6 Wochen und schon eine erste Erfahrung gemacht, wie das eigentlich ist, mit so einem defekten oder Körper, der nicht mehr so will, trotzdem weiterzumachen. Also ich glaube, das war schon eine frühe Lektion. Und dann kam so, das hat dann ein bisschen gedauert, bis ich mich wieder aufgerappelt habe. Und dann kam eigentlich meine beste Phase. Ich habe dann Clemens kennengelernt, meinen Mann. Und dann 3 wunderbare Kinder bekommen. Und hatte so das Gefühl, jetzt geht es nur noch aufwärts.
Also das mit dem Knie und so, das hast du damals abgehakt? Und
das war dann erstmal abgehakt. Ich hatte gesundheitlich schon immer wieder so Auffälligkeiten, aber habe das... habe auch gemerkt, ab dem Moment, wo ich eigentlich Mutter war und aufgehört habe zu arbeiten und mich physisch deutlich mehr bewegt habe als, ich habe ganz am Anfang eine Banklehre gemacht und im Private Banking gearbeitet und eben viel gesessen. Und das ist mir überhaupt nicht gut bekommen. Und als ich dann aufgehört habe, so zu arbeiten und den Kinderwagen auf den Spielplatz geschoben habe und mich dadurch in den Sand gebuddelt habe, das war wahrscheinlich die beste Therapie, nicht nur für die Seele, sondern auch physisch. Also diese physische Aktivität mit kleinen Kindern, dann eben 3 Kinder innerhalb von 5 Jahren, das hat mich wahnsinnig beglückt und es hat mich gesundheitlich enorm stabilisiert, mal also abgesehen von den schwierigen Geburten, die ich jeweils hatte, wo auch kein Arzt hellhörig geworden ist, obwohl da alle Zeichen auf Alarm waren schon für meine Erkrankung. Und dann habe ich mit 37 Jahren Hoffmann gemacht, weil ich das erste Mal so gemerkt habe, dass ich an einem Punkt bin in meinem Leben, wo ich mir nicht mehr so sicher war, wie es jetzt, wo jetzt in Zukunft diese Glücksmomente herkommen. Also ich hatte dann 3 Kinder, hätte mir vorstellen können, noch ein 4. zu bekommen, aber mir war klar, irgendwie muss mich auch noch was anderes erfüllen und wo ist eigentlich meine Lebensmitte und mein emotionaler Teil und mein emotionales Kind, und bin dann zu Hoffmann gegangen, aus Interesse und mit der Bereitschaft an mir, also mich selber auch besser kennenzulernen. Und das hat mich dann mehr aufgewühlt, als ich es dachte, diese 10 Tage damals. Und ich bin da aber sehr gestärkt rausgekommen, wirklich mit einem vollen Werkzeugkoffer. Aber eigentlich habe ich außer Schraubenzieher und Vorschlaghammer noch nie was in der Hand gehabt. Und bin dann mit 39, würde ich mal sagen, physisch war ich eigentlich auf dem Hoch. Ich war nie so fit wie da. Ich bin wieder Skirennen gefahren, ich bin Rennrad gefahren, ich habe Golf gespielt. Ich war so, ich hatte so das Gefühl, ich kann alles, ich muss es nur wollen. Ich muss mir nur da ein paar Stunden irgendwo buchen mit irgendeinem Trainer und dann mache ich alles mit. Und dann hat aber mein Körper sich immer mehr verspannt. Das habe ich am Anfang aber gar nicht so gemerkt, weil ich auch so fit war und so zufrieden und glücklich damit war, dass ich das einfach auch nicht gespürt habe, wie ich anscheinend schon an den Abgrund gekommen bin, physisch. Und dann rund um meinen 40. Geburtstag hatte ich dann erste wirkliche Einschläge, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt hier nicht, also irgendwas ist nicht in Ordnung. Und dann hatte ich nach einer ausführlichen Cortisonbehandlung, weil ich eine Entzündung hatte in der Wirbelsäule, den totalen Zusammenbruch. Also weil dieses Cortison mein Immunsystem so geschwächt hat, das war mir theoretisch klar. Aber ich konnte mir dieses Ausmaß gar nicht vorstellen. Und dann kam es zum totalen Zusammenbruch. Und dann bin ich einfach nicht mehr aufgestanden. Also da ging wirklich nichts mehr. Und damit kam ich an einen ganz großen Wendepunkt. Und ich hatte das Glück, einen Mann zu haben, der mir geglaubt hat und nicht den Ärzten, die eben auch zum Teil den Kopf geschüttelt haben und eben mir unterstellt haben, dass es mangelnde Lebenslust wäre oder eine Überinterpretation oder zu schmerzempfindlich oder zu dieses, zu jenes. Mhm. Und ich habe weitergesucht und hatte auch wirklich einige Konfliktsituationen mit verschiedenen Ärzten, wo ich mich so missverstanden gefühlt habe. Aber ich konnte auch nicht richtig widersprechen, weil ich ja die medizinische Seite nicht kannte. Mhm. Ich hatte ja nur mein Gefühl und wusste, es kann einfach nicht sein, dass wenn ich 10 Stunden geschlafen habe, mir nicht in der Lage bin, im Stehen die Zähne zu putzen, dann ist irgendwas in meinem Leben also da stimmt irgendwas nicht. Und habe dann weitergemacht und dann kam ich über einen Osteopathen, der mich in eine Umweltklinik geschickt hat, außerhalb von London, dann der Sache näher, und dann wurde ich diagnostiziert und mit einmal war es allen Ärzten ganz klar, das ist Ehlers-Danlos-Syndrom und da gibt es verschiedene Typen und ich habe den vaskulären Typ, der eben durchaus lebensbedrohlich ist und wo die Lebenserwartung selten über 45 Jahre ist. Ja. Und das ist auf mich eingedonnert mit 40. Und das war auf jeden Fall lebensverändernd. Und dann
magst du 2 Sätze sagen, was das ist? Also das vielleicht ist ganz eine, kurz für alle, die sich nicht auskennen.
Das ist eine Bindegewebskrankheit und Gefäßkrankheit. Mhm. Wir haben in jeder Zelle, die in uns ist, Kollagen. Mhm. Auch Adern sind aus Zellen und Kollagen. Überall ist Kollagen drinnen. Und das ist man kann sich am besten vorstellen wie Lycra in einem Stoff. Also wenn du ein bisschen Lycra drin hast, dann ist das Ganze stretchig, dann kannst du daran ziehen, ohne dass es reißt. Wenn das Kollagen oder das Lycra weg ist, ziehst du und zerreißt es. Dazu kommt es zu einer Hypermobilität. Und damit, so dann rückwirkend auch mein Knieproblem zu erklären, dass die Bänder so lax waren, dass die Kniescheiben
alles reißt raus eigentlich.
Es reißt nicht unbedingt, aber die Bänder machen ihren Job nicht gut, weil das wie ausgeleierte Gummibänder sind. Die halten das Gelenk nicht zusammen und wenn dann die Kniescheibe raus will, dann hüpft die raus, dann luxiert die jedes Mal, wenn du eine kleine Fehlbewegung machst. Und das ist das, was mir eben passiert ist in meiner Jugend so oft. Und in jedem Gefäß ist das aber drin und man wird sozusagen nach innen undicht. Aber jetzt nicht im schmutzigen Sinne, es ist nicht, dass es rausläuft, aber alle Nährstoffe gehen aus den Adern, aus dem Magen, aus dem Verdauungstrakt. Und die größte Gefahr ist, das Herz oder Aorta reißen oder eine Gebärmutter bei einer Geburt. Oder ja, dass es einfach zu einer inneren Verblutung kommt an einer Stelle. Und es ist eine enorme Neigung zu Krampfadern, also zu internen auch. Und das muss embolisiert werden. Und das war ist sozusagen der Kollateralschaden. Heilen kann man das Ganze nicht. Das ist unheilbar, weil es noch keine Methode gibt, wie man das Kollagen wieder in jede einzelne Zelle bekommt. Aber das ist, macht sich im ganzen Körper bemerkbar und führt zu einem sehr geschwächten Immunsystem. Und damit hat ein ganz großes Umdenken in meinem Leben angefangen. Ich hatte oder habe das Riesenglück, dass ich, glaube ich, deutlich mehr Energie abbekommen habe als der Durchschnitt. Ich habe auch vorher schon viel Energie gehabt und abgesehen von diesen 2-3 Jahren, wo ich wirklich am Boden lag, habe ich mich energetisch wieder so aufgestellt, dass ich glaube, immer noch überdurchschnittlich belastbar bin und leistungsfähig bin, trotz dieser Krankheit. Und das genau habe ich gelernt. Und das war für mich auch die ganz, das ganz große Glück, dass ich Hoffmann gemacht habe. Ohne Hoffmann wäre ich in die Falle getreten, zu glauben, dass dank meiner Familie und meinen Kindern und meinem privilegierten Lebensstil sozusagen, ich da locker durchkomme. Und das war mir von Anfang an klar, dass das nur eine Sache ist zwischen mir und meinem Körper und dass andere mich natürlich auch motivieren. Und es ist eine schöne Begleiterscheinung, dann eine Ehe zu haben und 3 Kinder. Aber das ist nicht der Grund. Und ich habe es auch nie für die anderen gemacht, sondern das musste ich immer für mich selber machen. Und das ist eine bittere Erkenntnis. Und die Außenwelt, unsere Gesellschaft, sieht es nicht so. Also alle haben mir immer auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, ja, klar. Und die Kinder sind bestimmt auch so stolz auf dich. Und du hast ja so einen tollen Mann. Und zum Glück tragen die dich da so. Und das ist ein Irrglaube. Und dem bin ich auch ein Stück weit auf den Leim gegangen, obwohl ich es ja schon wusste und hatte dann eben, infolgedessen bin ich meinem eigenen Spagat erlegen, ein Burnout vor 6 Jahren. Und das war wirklich gefüttert von der Rolle, die mir von außen suggeriert wurde. Durch dieses so Aussehen wie eine starke Frau. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, aber man sieht es ja gar nicht.
Das, was ich vorhin auch angesprochen habe.
Genau, was du gesagt hast. Die Leute sind dann immer ganz verwundert. Für mich ist es auch oft schwierig, das dann zu teilen, weil ich dann so ein bisschen das Gefühl habe, ich werde zur Drama-Queen, wenn ich dann, wenn die mich gar nicht so sehen und ich sage, eigentlich bin ich übrigens auch schwer krank. Mhm. Und es ist eigentlich ein kleines Wunder, dass ich hier noch sitze. Und dafür sich selber zu den richtigen Platz zu finden, wo gehöre ich hin, wer bin ich? Bin ich eigentlich stark oder bin ich schwach? Und am Ende ist es beides. Aber in dem Starksein ist es verhältnismäßig einfach. Gerade in unserer Gesellschaft klopft da jeder auf die Schulter. Ich habe ja auch 18 Mal über die letzten 10 Jahre die Haare verloren, infolge von diesen ganzen Nuklearuntersuchungen und Eingriffen. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass mir ein Teil sagt, oh, ich finde es sogar besser, du siehst dann immer so cool aus und ich mag das. Ich persönlich mag es nicht so, weil es auch wirklich ungemütlich ist, weil es verdammt kalt ist und wer schon mal im Flugzeug mit einer Glatze unter einer Klimaanlage gesessen hat, der weiß, wovon ich rede. Mal ganz davon abgesehen, dass ich immer dann als Mann wahrgenommen werde, was auch nicht so einfach ist. Das kann ich an guten Tagen gut wegstecken, aber manchmal auch gar nicht. Und der andere Teil ist, dass es dann auch Menschen gibt, die sehen mich, wenn ich dann mit meiner Glatze komme und sagen, oh Mensch, tut mir ja total leid. Wenn es dir besser geht, dann melde dich und dann trinken wir mal einen Kaffee. Und das ist dann, mittlerweile habe ich den Mut, diese Menschen zu fragen, wie viel Haarlänge ich brauche, um mich für einen Kaffee bei Ihnen zu qualifizieren.
Oder wie gut es dir gehen muss.
Ja, oder wie gut es mir gehen muss, dass wir uns treffen können. Warum können wir uns nicht treffen, wenn ich keine Haare habe?
Oder wenn es mir schlecht geht.
Oder wenn es mir schlecht geht. Aber dann wird es immer so interpretiert als Rücksicht auf mich. Und meine Energie und mein Tatendrang, die ich gar nicht kontrollieren kann. Also ich habe einfach ein inneres Feuer. Ich merke einfach, ich will noch was.
Feuer ist ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, wir haben das am Anfang gar nicht gesagt. Wir sitzen hier nämlich im Herrenzimmer, im Kaminzimmer. Und passend für den Monat haben wir schon mal den Kamin angeschmissen. Also wenn es hier im Hintergrund rauscht oder knackt, dann knistert. Seid bitte nicht irritiert. Das ist das wohlige Feuer, an dem wir sitzen. Und davon schicken wir auch ein bisschen etwas durch die Leitung zu euch. Aber Agneta, zurück zu deinem Feuer.
Ich habe dieses Feuer, ich habe einen unglaublichen Lebensdrang.
Mhm. Der auch auf andere überhaupt überschwappt.
Ja. Ich bin ein sehr kreativer Mensch. Ich kann gut allein sein. Und ich brauche auch viel Zeit für mich alleine. Aber ich brauche auch sehr viel und sehr innige und intensive soziale Kontakte. Das ist ganz klar mein Lebenselixier. Ich bin nicht jemand, ich möchte mich nicht auf Dauer irgendwo zurückziehen und nur noch alleine sein. Ich brauche dieses Yin und Yang, ja, sowohl der Einsamkeit und diese Einsamkeit, da leide ich auch nicht, sondern da bin ich kreativ. Ich kann auch nur Kreatives fließt aus mir erst raus, wenn ich länger allein bin. Ich zeichne ja auch. Ich kann zum Beispiel nicht malen, wenn mir jemand zuguckt. Mhm. Oder so in Gesellschaft und wenn das ständig kommentiert wird oder mich jemand fragt, was malst du denn jetzt? Dann ist erstmal die Hand gesperrt, dann fließt es auch nicht mehr. Dann male ich erstmal gar nichts. Und aber diese Verbundenheit mit Menschen, auch wie mit Menschen wie eine Cisa, die seit 23 Jahren eine wirklich enge Freundin von mir ist, das ist das, was mich am Ende so bereichert und mich auch so füttert. Und ich merke so, da fühle ich mich immer wie so ein Durchlauferhitzer, wie ich es dann wieder rausgeben kann, wie es dann an anderer Stelle wieder raussprudelt und wie ich dann auch wieder abgeben kann, ohne selber Energie zu verlieren. Mhm. Und das ist eine Kunst, das habe ich gelernt. Und meine Sollbruchstelle oder mein schwierigstes Mal von dem medizinisch Kranken, sozusagen von dem Teil abgesehen, ist, mich nicht selber zu verheddern in der starken Rolle, die mir immer übergestülpt wird, sondern rechtzeitig vorher mich zu melden und zu sagen, jetzt, heute geht es mir nicht gut oder jetzt brauche ich das oder jetzt habe ich gerade eine schwierige Phase. Und da in die Selbstfürsorge zu kommen und das zu kommunizieren, weil ohne Kommunizieren kann ich das auch nicht einfach nur durchziehen. Und auf dem Weg habe ich natürlich auch viele Menschen verloren, weil da kommt einfach nicht jeder mit. Also das ist schon was, das wäre eine Illusion zu glauben, dass man mit der richtigen Einstellung da mit seinem uralt Freundeskreis durchkommt. Und zum Glück, und das große Glück habe ich, sind einige für mich erhalten geblieben aus meinem frühen Leben. Aber das sind die Geländegängigen. Viele haben sich irgendwann abgehängt, weil sie einfach das nicht verstehen. Und jedes Mal, wenn ich dann eine schwache Phase habe, eben sagen, ja, ist ja auch kein Wunder, du machst ja auch so viel. Und das ist eigentlich was, wo ich mich total verkannt fühle, wenn Menschen mir das immer wieder sagen, weil ich dann merke, die sehen nicht, wer ich bin. Ich habe so viele Ruhepausen.
Du hast es vorhin eigentlich in einem der ersten Sätze gesagt, das hält dich am Laufen. Als du die Kinder hattest und in Bewegung gekommen bist, ging es dir wieder besser. Also die Bewegung, das in Aktion sein, das hält dich am Laufen.
Ja,
aber diese Mischung eben auch.
Ja, und die Mischung.
Zur Ruhe kommen. Ja.
Ich bin nicht hyperaktiv.
Nee.
Und viele denken das aber vielleicht, also so am Anfang, oder denken, dass ich mich verausgabe.
Aber sie gehen ja nur von sich selber aus.
Ja, und vielen macht es natürlich Angst.
Genau. Weil
also das Programm, das ich durchziehe, das ist auch nichts für jeden. Das sehe ich auch.
Das würde ich auch so sehen.
Genau.
Und ich würde noch mal einmal auf das, du hast ja das Stichwort Burnout genannt und hast eben auch noch mal gesagt, wie wichtig das für dich war, gerade in den letzten Jahren, sich zu trauen, also diese schwächere Seite zu zeigen, überhaupt die, glaube ich, erstmal anzunehmen und sie dann auch noch zu kommunizieren. Also das mitzuteilen, ich kann jetzt übrigens nicht
mehr. Ja, Und ich habe auch damals das sehr bewusst gemacht. Ich habe damals eine E-Mail an meinen inneren Kreis geschrieben, bevor ich in diese Klinik gegangen bin, wo ich das versucht habe zu beschreiben, wie es mir eigentlich geht. Und habe eben geschrieben, das fühlt sich für mich an, als wäre ich von Bord gefallen, von einem wunderbaren Schiff. Und ich weiß, dass da viele Rettungsschiffe sind und dass da auch andere Schiffe sind, aber die Wellen sind so hoch, dass ich nicht mal weiß, in welche Richtung ich schwimmen soll, um an irgendeinen Rettungsring zu kommen. Und deshalb habe ich Mayday gerufen, damit einfach die Wasserwacht kommt oder mit dem Heli oder egal, wie sie mich abholen. Aber dass ich jetzt abgeholt werden muss und dass das für den ersten Schritt. Und dann kann ich mich wieder trocknen und mir eine Schwimmweste anlegen und habe dann auch gelernt, dass ich die in Zukunft nicht mehr ablege, wenn ich an Bord eines Schiffes gehe, sozusagen, also emotional alles gesehen. Und das war für mich eine echte Einsicht, zu merken, es gibt dann doch den Moment, wo es mit innerer Haltung und mit Wollen
und
Disziplin kommst du einfach nicht mehr weiter. Manchmal musst du es dir einfach eingestehen, dass du wirklich schiffbrüchig geworden bist und dass gar nichts mehr geht. Und dann musst du da raus und eben auch dein Umfeld entlasten und sagen, es ist nicht, weil ich mit euch nicht glücklich bin, es ist nicht, weil ich eine Ehekrise habe und es ist nicht, weil ich mit einmal in meiner Mutterrolle mich nicht mehr zurechtfinde oder weil ich frustriert bin, dass meine Karriere nicht steil genug war. Es geht jetzt mal nur um mich und ich bin selber an diesem Spagat zerrissen, den mir meine Krankheit gestellt hat, dieses immer wieder schlechte Nachrichten mitteilen zu müssen.
Erstmal sie ja auch erhalten.
Erstmal zu erhalten und da ist für mich ein ganz großer Teil, wenn ich eine Diagnose bekomme oder erwarte, das muss ich erstmal alleine aufnehmen. Ich kann das mit niemandem direkt teilen, weil ich es erstmal spüren muss selber, was macht das jetzt eigentlich mit mir, wie fühlt sich das jetzt an?
Kannst du da was drüber sagen? Also du bist ja leider erfahren in Diagnosen bekommen.
Da bin ich sehr erfahren.
Also was passiert dann?
Ja, das ist unterschiedlich. Also dann passieren ganz verschiedene Sachen. Manchmal sickert es erst noch nicht so ein. Und, also das muss man schon mal vorweg sagen, wenn es mal so einfach wäre, dass man mit einer Beschwerde zum Arzt geht und dann hat man einen Termin und der sagt, oh, folgendes, Sie haben da und da jetzt noch als Begleiterscheinung einen Tumor oder da ist ein Gefäß kaputt oder da muss was repariert werden, so ist es nicht. Erstmal geht man zu einem Arzt und der sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte sein, dass es dieses ist oder jenes, das müssen wir nochmal abklären, sehen Sie bitte nochmal zwei andere Spezialisten. Da muss man da erstmal Kontakt aufnehmen, da muss man erstmal sich dahin kämpfen, dass man überhaupt da einen Termin bekommt.
Da musst du wahrscheinlich deine ganze Historie erstmal erzählen.
Dann gehst du dahin und weißt schon selber oft gar nicht mehr, welcher Spezialist war das jetzt? War das jetzt der, der das mehr so sieht oder ist es der Chirurg, ist es dieses, ist es jenes? Dann sagt der, er braucht erstmal, um eine Diagnose zu stellen, Untersuchungen. Das ist in meinem Fall fast immer mit CT und MRT und MRI-Scans und Kontrastmittel. Ich bin jetzt nicht ein Mensch, der nur Chia-Seeds isst und Angst hat vor jeder Vergiftung. Aber das ist an mir auch nicht vorbeigegangen, dass diese ganzen Kontrastmittel natürlich Gift sind, krebserregend sind. Und die
machen ja auch immer das Gleiche
bei dir. Und die machen das immer das Gleiche mit mir, nämlich, dass ich mit, also die ersten Male noch nicht, aber irgendwann hat es angefangen, dass mein Körper einfach beschlossen hat, als Schwachstelle, so wie ich mit so einem Kontrastmittel in Berührung komme, gehen mir die Haare aus. Und zwar meistens innerhalb von 48 Stunden ist einfach alles weg. Punkt. Und allein diese Achterbahn jedes Mal in Kauf zu nehmen und zu sagen, ja, ich mach's, ich begebe mich da wieder hin und klar. Und viele der Untersuchungen sind extrem unangenehm. Ich habe ganz viele Wachuntersuchungen gehabt, die extrem schmerzhaft sind, wo ich einfach hingegangen bin und alle anderen mich gefragt haben, oh, warum bist du denn so aufgeregt? Ist doch nur eine Untersuchung. Also ich habe Untersuchungen gemacht, die waren so grenzüberschreitend.
Du hast das mal erzählt, dass du dir gewünscht hättest, dass da einfach jemand steht und die Hand hält oder irgendwie was sagt oder es ist so, weil es so unmenschlich an vielen Stellen ist?
Ja,
oder?
Da ist man auf das Allereinzigste dann noch reduziert und da geht es dann, damit einmal ist man nur noch Körper. Und den Seelenteil muss ich selber auch loslassen und ich gehe dann immer raus oder versuche es.
Aus deinem Körper?
Aus meinem Körper und sage mir, okay, ich lasse den Körper jetzt da durch die Häckselmaschine laufen.
Was heißt das, du gehst raus für alle, die jetzt nicht so spirituell sind? Und was heißt das?
Dass ich rausgehe, ist, dass ich mich vorher in mir sammle. mir das sehr bewusst mache, was da jetzt passiert. Dass ich schon vorher anfange zu schweigen, dass ich mich auskoppel, dass ich mit niemandem vorher jetzt unmittelbar Kontakt habe. Also ich kann nicht vorher zu einem Kaffeeklatsch gehen und dann auf die Uhr gucken und sagen, okay, also ich muss los, ich habe jetzt eine Untersuchung. So habe ich das früher auch mal probiert und bin dann aber also wirklich auf die Schnauze gefallen, weil ich gemerkt habe, das geht gar nicht. Dann überkam es mich total und dann habe ich da wirklich angefangen, solche Weinkrämpfe zu kriegen, dass ich überhaupt nicht in der Lage war, mich dem zu stellen. Mittlerweile ist es so, dass ich mir das ganz stark vorstelle vorher und sozusagen einen Plan B habe. Wenn das schmerzfrei ist, die Untersuchung, also wenn es in Anführungszeichen nur ist, in so eine Röhre gesteckt zu werden mit, noch einer Infusion oder irgendwas, damit kann ich gut umgehen, da mache ich die Augen zu. Ich habe mir ganz feste versprochen, nie während so einer Untersuchung die Augen in dieser Röhre aufzumachen. Das habe ich am Anfang auch ein paar Mal gemacht und das hat mich dann so geschockt, wie eng das da ist. Und dass ich mir dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was wäre denn, wenn es jetzt brennt und ich bin hier festgeschraubt auf diesem Tisch in diesem MRT-Scan, was wäre denn dann? Also das ist, kann ich eben nur von abraten. Deutlich besser ist, da reinzugehen mit einem Projekt. Und das ist bei mir entweder, dass ich danach eine Maus zeichne und die male ich, das ist dann, die male ich mir im Geiste so vor, während dieser Untersuchung, dass es danach sich eigentlich anfühlt wie Malen nach Zahlen. Danach brauche ich nur noch ein Papier. Und dann kann ich die so schnell malen, mit allen Details.
Und bist du in der Zeit schon wieder eingestiegen?
Da bin ich dann wieder eingestiegen, ja, also klar.
Da muss ich mich dann schon wieder
zurücknehmen.
Schöne Einladung.
Alternativ habe ich es auch schon so gemacht, dass ich eine Einladung vorbereitet habe, dass ich mir vorgestellt habe, ich lade diese 8 Menschen ein. Und dann habe ich im Detail den ganzen Tisch gedeckt und wusste genau, welche Tischdecke, welches Geschirr, was es zu essen gibt, welches Rezept, wo ich die Tomaten kaufe, wie ich die schneide, mit welchem Messer, also einfach um mich total abzulenken. Und die gesündeste Ablenkung ist immer, was Konstruktives zu machen und was realistisch ist, nicht nur so träumen. Das ist nämlich extrem schwer, das kann der Profi, glaube ich. Ich glaube, wenn man in Achtsamkeit sehr, sehr fortgeschritten ist, gelingen einem dann noch andere Dinge, aber so für den Quereinsteiger würde ich immer sagen, man kann auch einen Schrank ausräumen zum Beispiel oder umräumen während so einer Untersuchung. Aber also immer unter dem Vorbehalt, dass es schmerzfrei bleibt. Es gibt Untersuchungen, die sind so schmerzhaft. Ich hatte auch so Rückenmarksinjektionen oder Punktionen reichlich. Also währenddem gelingt mir das natürlich auch nicht. Und das Einzige, was mir da hilft, ist, mich ganz in diesen Moment zu geben und mich anzuvertrauen. Und auch da habe ich über die Jahre gelernt, da sehe ich dann so einen Anästhesisten oder den Arzt, der eben diesen Eingriff macht, schaue dem in die Augen und sage immer, ich bin extrem aufgeregt, ich vertraue Ihnen aber voll. Können Sie bitte, also vor großen Vollnarkosen, gut auf mich aufpassen? Das sage ich zum Beispiel immer meinen Anästhesisten. Ich habe Respekt vor diesem Eingriff und ich hatte mehrere Eingriffe, die 8-9 Stunden gedauert haben. Da ist es schon vorher ein Verabschieden irgendwie und da weiß man nie so genau, wie man auf der anderen Seite wieder rauskommt. Wobei mittlerweile weiß ich es schon. Also das ist so ein Erwachen in mehreren Phasen. Man erwacht nicht einfach und ist dann wieder, hat Schmerzen und ist ganz klar. Oft wacht man 3-4 Mal auf in diesem Aufwachraum oder merkt dann so, dass es wie in so Wellen ist, dass man bei jedem Aufwachen wieder ein bisschen bewusster ist. Leider häufig dann auch bei jedem Aufwachen mehr Schmerzen wieder spürt. Und dass es dann einen immer wieder so wegspült und das ist auch ein komisches wieder in sich selber ankommen mit dann der Wahrnehmung. Ich habe auch häufig das gehabt, dass ich nach Operationen mit einem Mal gespürt habe oder gedacht habe, dass ich was ganz anderes gehabt hätte. Also ich habe mich öfters so gefühlt und dachte, ich hatte einen schweren Autounfall.
Aber ist das nicht vielleicht vergleichbar? Also natürlich nicht mit der ursächlichen Bedeutung deiner Krankheit, aber diese Ohnmacht oder das, was mit dir passiert, mit deinem Körper, was du vorher nicht so weißt, du kannst es nicht kontrollieren.
Ja, und jedes Mal ist neu und jedes Mal ist anders. Mhm. Also genau wie eine Geburt jedes Mal anders ist. Mhm. Ich hatte auch bei meinen Töchtern ja 2 Kaiserschnitte und der erste Kaiserschnitt von Emilia, der war dann am Ende geplant und da habe ich so viel Respekt vorgehabt und habe gedacht, oh mein Gott, und dann danach. Und dann haben alle mir gesagt, das ist so furchtbar. Und meine Mutter hatte auch einen, und da kannst du wochenlang nicht dich aufsetzen und es tut so weh. Und da war ich schon aufs Schlimmste eingestellt. Und ich habe nach diesem Kaiserschnitt original ein Paracetamol genommen und habe gedacht, das ist ja ein Kindergeburtstag, ja? Also im Vergleich zu einer natürlichen Geburt. Mhm. Das habe ich weggesteckt wie gar nichts. Und ich bin 3 Tage später, war ich in London, ist man ja sehr schnell wieder aus dem Krankenhaus, war ich wieder draußen und hatte Leopold auf dem Kiddieboard stehen und Emilia im Wagen und bin so einkaufen gegangen. Und zwar überhaupt kein Thema. Und dann hatte ich 3 Jahre später ja nochmal einen ganz geplanten Kaiserschnitt mit Carlotta und war so entspannt und habe gedacht, das ist überhaupt gar nichts. Das ist einfach nur ein Kaiserschnitt. Das ist ja so einfach. Und es war die Hölle. Ich konnte danach mich wirklich, also ich habe da 2 Wochen lang, hatte ich glaube ich war ich nicht größer als 1,30, weil ich so vorne übergebeugt war, dass ich konnte mich einfach nicht richtig aufrichten. Und da habe ich auch gedacht, das gibt es doch nicht. Ich kannte das doch. Warum ist es denn diesmal? Aber es ist eben jedes Mal anders. Und das ist auch ein Trost, weil jedes Mal, wenn eine Untersuchung ganz schlimm ist, sage ich mir auch immer, das ist eigentlich fast ein Beweis, dass, also die nächste wird immer anders, auch wenn es die gleiche Untersuchung ist. Ob das jetzt an der Mondphase liegt oder an meinem Vorwissen, Nicht-Vorwissen, an meiner Phase, wie ich gerade in mir bin, wie ich in mir ruhe, am Arzt, an, ich weiß es nicht. Also das ist eine Mischung, aber das habe ich wirklich gelernt. Es ist nie gleich. Mhm. Schmerz ist auch nie gleich. Und ich habe ja so eine wunderbare Heilerin, Mieke Berger, die macht Yin-Shin Healing. Und die sagt immer, watch the pain, it's never the same. Und am Anfang,
was ist Yin-Shin Healing?
Das ist eine Auflösung der Energieblockaden in deinem Körper, sodass der Körper sich selber heilt. Und sie kann spüren, wo diese Blockaden sind.
Mhm. Ist das mit in Verbindung mit diesem Yin-Shin Jutsu?
Ja, genau.
Mhm. Also das ist ja Strömen.
Genau, Strömen von Energie. Genau, das ist es. Und die hat eben immer zu mir gesagt, pain is never the same, just watch it. Und ich dachte am Anfang so, das ist ja wohl ein Witz, wenn du so starke Schmerzen hast, dass dir jetzt jemand sagt, du sollst es mal beobachten. Aber ein Stück weit hilft's, und auch da hilft meine berühmte Salami-Taktik, wenn das Leben unerträglich wird, es in so kleinste, dünnste Scheiben zu schneiden, wie es nur geht. Und auch bei so Schmerzempfinden sich zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Minute geschafft, irgendwie, dann schaffe ich ja wohl noch mal eine. Und wenn ich davon mehrere aneinander hänge, bin ich bei einer Viertelstunde.
Das ist schon eine halbe Salami.
Und das ist schon ein Großstück Salami. Mhm. Und dann einfach so in ganz kleinen Minischritten weitermachen und sich durchhangeln und auch für sich selber akzeptieren, ich darf meine Meinung ändern. Das ist für mich, ich hatte am Anfang auch, war ich so eingefahren und habe gedacht, ich hätte mich jetzt schlau gemacht und wüsste jetzt, wie ich mit Schmerz umgehe oder mit der Situation. Und habe dann immer wieder gemerkt, das ging dann 3-mal so ganz gut in die Richtung, aber dann habe ich wieder was anderes gebraucht. Und diese geistige Flexibilität zu haben, zu sagen, ja, dann schmeiße ich es eben alles über den Haufen und mache es alles anders. Und zwar auch jetzt direkt, das muss ich auch nicht hinterfragen. Ich muss das nicht erklären können. Aber das ist auch schwierig. Und das sind die Situationen, wo ich merke, wenn ich mich da nicht loslöse, wenn ich da nicht ein freies Molekül bin in der Gesellschaft, dann schaffe ich das nicht. Weil die anderen, mein Umfeld, ist nicht in der Lage, so schnell die Meinung zu ändern mit mir und auf was anderes umzuschwenken. Das kann nur ich, und deshalb brauche ich mit meiner Aura und dieser Krankheit mehr Freiraum und Eigenständigkeit, als andere das oft akzeptieren können, die denken, ich will dir ja nur helfen, und ich brauche auch Hilfe und ich brauche vor allem emotionalen Rückhalt, und gerade wir auch in dieser Runde haben den durch Corona noch mal ganz intensiv geworden. Aber das ist das, was ich wirklich gelernt habe. Ich kann mich auf mich verlassen, und dann kann ich auch im Außen aufnehmen und mich von außen noch weiter betanken lassen. Aber andere Dinge, es nimmt mir keiner was ab. Ich kann mich ablenken konstruktiv mit schönen Freundschaften, mit schöner Musik, mit einem schönen Essen. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich so endlos beschallt, obwohl mir Musik so wichtig ist, aber da ist es mir auch wichtig, zum Beispiel, dass ich auch selber singe und dass ich mit mir selber auch in Schwingung komme und nicht nur konsumiere. Ich möchte auch, ob ich jetzt Porzellan mal oder was stricke oder koche oder
einen kleinen Stepptanz.
Oder meinen kleinen Stepptanz aufs Parkett lege. Das sind Dinge, die mir wichtig sind. Und da komme ich total ins Gefühl. Da merke ich, wer ich bin. Da komme ich auch oft an meine Grenzen. Aber da komme ich auch positiv ins Gefühl. Und ja, das Zwischenmenschliche, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist mein absolutes Elixier.
Wollen wir nochmal zurückkommen auf den Satz, ich habe gelernt, mich anzuvertrauen.
Ja.
Also was heißt das? Genau, weil das ist ein großer Satz.
Das ist
wie genau, was genau? Also du hast beschrieben, wie du dich dem Anästhesisten anvertraust. Aber ich glaube, es ist viel größer.
Ja, ich vertraue mich auch meinem Leben an. Und ich sage mir auch ein Stück weit immer, ich habe noch ganz viel vor. Und das spüre ich, das muss ich mir nicht sagen, das spüre ich. Aber wenn es an einen Punkt kommt, wo es vorbei ist, also wenn ich merke, mein Körper kann wirklich nicht mehr, dann habe ich eigentlich mit mir abgemacht, dass ich dann loslasse. Also so dieses Klammern, und ich habe ja ein ganz großes Problem mit diesem Image des Kämpfens. Also ich reagiere wirklich allergisch, wenn mir jemand sagt, du Kämpferin. Mhm. Weil ich immer sage, dann, du siehst mich nicht. Ich bin nicht die Kämpferin, ich bin die die Prinzessin der Akzeptanz. Also da habe ich eine Kompetenz in dem Annehmen und damit weitermachen. Aber von Anfang an habe ich mich gefragt, gegen was soll ich jetzt kämpfen? Gegen die Krankheit, die in jeder Zelle in meinem Körper ist, kann ich nicht kämpfen. Ich muss das annehmen und meinen Körper dafür wertschätzen, dass er so gut weitermacht. Und ich bin auch von ganz viel Ballast und Erwartung befreit worden an meinem 45. Geburtstag, wo ich eben mit Burnout in der Klinik war und gemerkt habe, so, jetzt habe ich Luft nach oben. Ab jetzt schreibe ich mein Leben. Jetzt übernehme ich. Jetzt bin ich von jeder Statistik befreit. Dass eben mir gesagt wurde, in Frankreich hätten sie aktuell keinen Fall, der älter als 45 Jahre alt ist. Und ich gesagt habe, ich bin jetzt 45 und morgen 45 Jahre und einen Tag. Und hier bin ich. Und ich kann Fahrrad fahren, ich gehe zum Nordic Walking. Ich bin geistig voll auf der Höhe. Ich kann alles aufnehmen, ich kann mir Sachen merken. Ich möchte noch neue Sachen lernen. Ich mache weiter Ausbildungen. Wo ist das Problem eigentlich? Also ich habe mich befreit sozusagen von diesem Fluch und der Diagnose an diesem Tag. Aber bis dahin, und es war mir gar nicht so bewusst, bin ich da wirklich reingeschlittert. Und ich glaube, die Schlinge um meinen Hals wurde immer enger. Und es ist bestimmt kein Zufall gewesen, dass ich 4 Wochen vor meinem 45. Geburtstag diesen Zusammenbruch hatte und an einem Punkt war, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Und das kam aus dem Nix, über Nacht. Also habe ich mir vorgestellt, ein Burnout ist sowas Schleichendes und auch sowas Physisches. Das war wie ein Erdrutsch. Und also dieses Wort freier Fall, das habe ich da wirklich verstanden, was das meint. Ich bin gefallen, gefallen, gefallen und ich bin nicht aufgeschlagen und habe gedacht, wo geht's? Ich habe nichts mehr gespürt. Ich habe nicht gespürt, ob ich Hunger habe. Ich habe nicht gespürt, ob ich müde bin. Ich bin ins Schwarze gefallen. Und ich habe morgens überlegt, das war so der letzte Gedanke, den ich hatte, ob ich jetzt erst dusche oder erst frühstücke. Und beim nächsten Mal was wahrnehmen, war es 6:30 abends. Und ich kann dir nicht sagen, was ich gemacht habe. Ich weiß es nicht. Und ich bin 3 Tage so gestürzt. Und damals hatte ich eigentlich eine Psychotherapeutin und ich habe die nicht mehr angerufen, weil ich nicht wusste, was ich sagen soll. Ich war in so einem, ja, ich bin wie gefallen, als wäre ich in so eine Gletscherspalte irgendwo reingetreten und weg war ich. Bis ich dann gemerkt habe, ich muss mich jetzt irgendwie an irgendwas festhalten. Und dann habe ich meine Therapeutin angerufen und die hat dann gesagt, ich soll bitte direkt kommen. Dann bin ich zu der gegangen und die hat mich gesehen und hat mir direkt gesagt, das ist eine Erschöpfungsdepression und zwar eine ganz schlimme, also ein Burnout ist eine Erschöpfungsdepression. Und an dieser Stelle auch nochmal, ein Burnout ist nichts Schickes und ist keine Managerkrankheit. Und Burnout sind auch nicht die Menschen, die sagen, ich kann nicht Nein sagen, ich mache immer zu viel, das ist was anderes. Ein Burnout ist wirklich auch dann
eine... Ja, dadurch kann man ja auch in die Erschöpfung kommen.
Genau, dadurch kann man da hinkommen, aber das reicht nicht. Also für ein wirkliches Burnout kippt dann auch die Chemie im Körper, dass einfach der Körper es nicht mehr schafft, so viel Serotonin herzustellen und da muss dann auch im Regelfall chemisch einmal nachgeholfen werden, zumindest damit das wieder anspringt. Das ist ähnlich wie wenn jemand anämisch ist. Das ist, kann man in einer Gesprächstherapie dann irgendwann auch nicht mehr lösen.
Was ist anämisch?
Blutarm. Also wenn du an einen Punkt gekommen, und genau so ist es, da ist dann irgendwas chemisch so ins Ungleichgewicht gekommen, dass man eben Hunger und Schlafen gar nicht, dass man Wach- und Schlafphasen nicht mehr richtig unterscheidet. Und es gibt Menschen, die dann nur noch schlafen oder Menschen, die überhaupt nicht mehr schlafen. Aber dein ganzes autoimmunes System kommt total aus den Angeln oder läuft total aus der Bahn. Und ja, als ich das gehört habe, diese Diagnose, war ich eigentlich total erleichtert und habe gedacht, ah, das hat einen Namen, das gibt's, dann kann man ja auch was machen, dann ist alles gut. Dann habe ich mich da total eingelesen und ab da war ich eigentlich schon wieder im Konstruktiven und dann bin ich noch in die Klinik und das hat mir auch gut getan, weil es wirklich ein totales Mal auf Nullstellen war und ich mich aus meinem Leben verabschiedet habe für 6 Wochen von allem. Alle Pflichten, Telefon ausgestellt, vorher allen Bescheid gesagt, ich bin für nichts ansprechbar. Zuständig. Für die nächsten 6 Wochen und für nichts mehr zuständig. Ich gebe jetzt mal alles ab und muss mich jetzt um mich kümmern. Ich bin jetzt mal weg, aber ja, also richtig weg. Und da habe ich mich wieder total zusammengebaut und aufgebaut und kam da extrem gestärkt raus.
Was war das Schönste da?
Das Schönste war eigentlich, da gab es eine Gruppe Posttrauma, dass ich umgeben war von lauter Menschen, die auch schon so schwere Schicksalsschläge hinter sich hatten und keiner gesagt hat, oh, das hätte ich ja nicht gekonnt und du bist ja so stark, und sondern dass wir da alle saßen und ich mich da auch zum ersten Mal wieder so 3D gespürt habe und gemerkt habe, okay, und ist nicht im vergleichenden Sinne. Ich habe mir da nicht gesagt, ach, im Vergleich zu den anderen ist es ja ganz gut, aber ich habe gemerkt, ich bin hier in der Gruppe und wir nehmen uns alle ernst. Und das Schöne in so einer Gruppe ist ja, dass nicht alle am gleichen Tag einsteigen. Viele waren ja schon wieder kurz vor Austritt. Und die haben so locker dann mittlerweile und gefasst und befriedet über ihre Depressionen oder ihren Zusammenbruch gesprochen, dass ich gesehen habe, oh ja, das ist ja wunderbar, dann gibt es ja doch einen Weg raus. Also die haben es mir ja gerade vorgemacht. Und war so authentisch, weil wir das auch auf so einer ganz ehrlichen, offenen, enttabuisierten Ebene da geteilt haben. Und das hat mir unglaublichen Mut gemacht. Die zu sehen, da wusste ich dann, okay, das schaffe ich auch, das kann gehen. Und ein ganz wichtiger Teil da ist, konstruktive Beschäftigung und Ablenkung und Achtsamkeit. Aber eben auch das...
aber das konntest du ja vorher,
das hast
du
das ja schon auch ganz vorher, gut gemacht. Also aber da habe ich es dann noch mal mehr perfektioniert und mir noch mal mehr bewusst gemacht, was das doch
für ein Wunder.
Das bewusster noch gemacht.
Ja.
Dass wenn ich zum Beispiel Zwiebeln schneide mit einem extrem scharfen Messer und mir vornehme, ich schneide es heute in ganz kleine Stückchen, währenddem ich schneide, werde ich nicht gleichzeitig ein Problem wälzen. Und das ist ein Riesenwerkzeug, zu wissen, wenn ich mich mit was beschäftige. Das ist auch der Grund, warum Extremsport so attraktiv ist. Weil viele Menschen nur so, wenn sie von der Brücke sich stürzen an einem Bungee-Seil oder über einen Grat abgeseilt gehen, wissen, dass sie mit einer zuverlässig mal abgelenkt sind und im Hier und Jetzt sind, weil sie da sein müssen, weil es sonst gefährlich ist. Und wenn ich mit so einem scharfen Messer eine Zwiebel schneide, dann weiß ich das. Das muss ich mir nicht vorher einreden. Das weiß mein Körper. Achtung, hier jetzt nicht die Fingerkuppen abschneiden.
Und hast du noch Kontakt, also wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, mit der Gruppe, also die so viel Heilung gegeben hat? Also hast du die als WhatsApp-Gruppe? Und
zum Teil, ja. Also mit 2, 3 habe ich noch sehr intensiven Kontakt. Ja.
Okay, weil das stelle ich mir vor, dass es eben enorm wichtig ist, das zu halten, weil das natürlich im Außen, kriegst du ja solcher Art Gruppen kannst du ja kaum, also das wäre irgendeine Art Selbsthilfegruppe auch, das war glaube ich auch mal ein Thema, ne?
Ja, mir wurde vorgeschlagen, dann für diese Klinik eine Selbsthilfegruppe zu leiten. Und was mich davon abgehalten hat, war, dass es eben dann immer nur für eine Stunde oder anderthalb oder vielleicht auch 2 Stunden
Naja, und ist. Du wärst auch wieder die Starke.
Und ich wäre ein Stück weit in der Verantwortung.
Genau.
Wobei ich das jetzt bei Hoffmann auch
bin, aber anders. Ich wollte gerade sagen, das bist du
ja
jetzt
auch. Aber, und das liegt mir deutlich mehr, ich bin ja mehr so fürs Grelle und Intensive. Mhm. Wenn ich dann mir sozusagen diese Mühe mache und mit jemand arbeite, dann brauche ich auch eine gewisse Intensität. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn ich mit jemandem spreche oder auch jemand coache eine Stunde und der geht danach wieder nach Hause und räumt erstmal die Waschmaschine auf, aus und kocht oder geht danach wieder zurück zum Arbeiten, dann ist es was ganz anderes, als wenn ich mich 10 Tage oder 8 Tage irgendwo hinbegebe. Klar. Und sage, ich, Tag und Nacht beschäftige ich mich mit meiner Problematik und bin zu allem bereit. Da kann man mit einer ganz anderen Hingabe und einem anderen Tiefgang arbeiten. Und da möchte ich hin. Also ich weiß, dieses Intensive und das Explosive dann auch sehr zu schätzen, weil ich weiß, dass meistens, also aus meiner eigenen Erfahrung, nur daraus entsteht auch was Neues. Also häufig, also wenn es mal zu festgefahren ist oder man kann mehr erreichen, sagen wir mal so, mit so einer intensiven Zeit. Und danach kann man dann wunderbar auch wieder mit Einzelcoaching weitermachen, aber das ist dann schon wieder was anderes. Aber, und das ist ja die Erfahrung auch von meiner Krankheit. Das ist ja auch, das war ja auch nicht in homöopathischen Dosen, dass sie gesagt haben, wir erzählen jetzt über die nächsten Jahre immer, wenn sie Dienstagszeit haben, wie es aussieht, sondern mit einmal war es da, wie so ein Container über mir ausgeschüttet. Und das hat mich erstmal natürlich total gelähmt. Also das ist schon, das war auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Also das kann ich
sind noch untertrieben, meinte ich.
So sagen, ja. Und, aber auch im Guten. Also mein Leben hat ja die Ausschläge nach oben. Ich habe in meinem Leben auch schon so viel Glücksmomente erfahren und so viel Geniales erlebt. Aber die Ausschläge nach unten sind genauso. Also ich habe auch schon wirklich mich gebeutelt gefühlt und total allein gelassen gefühlt und auch verzweifelt, weil ich einfach nicht wusste, wie ich da wieder raus soll und wo mein Platz ist, wer ich bin. Und dieses Patientsein, also Patient heißt, kommt von Patientia, heißt geduldig sein. Und es geht total verloren. Jeder redet von Patienten, aber das heißt eigentlich immer nur warten. Du wartest immer auf irgendwas. Auf eine Diagnose, auf einen Termin, auf Heilung, auf Besserung, auf eine OP, vor der du Angst hast, dann ist sie da, dann wartest du, dass du das wieder verkraftest. Dann wartest du auch oft auf Unterstützung, auf Anerkennung, auf Liebe, auf gesehen werden, gefühlt werden. Es ist eine einzige Warterei. Und das ist ein großer Teil meines Lebens, geduldig zu sein. Und das habe ich gelernt. Aber das konnte ich, also vor 20 Jahren war ich nicht geduldig. Weil ich da auch Geduld so ein bisschen mit, mit Leere. Also da habe ich gedacht, was soll ich jetzt warten? Da muss ich halt mich reinhängen und dann kriege ich das effizienter und schneller. Es wird ja wohl möglich sein. Ja? Kann ja hier nicht nur sitzen und warten, dass irgendwas wird. Also wenn ich jetzt, aber das waren auch andere Lebensthemen. Also mit Mitte 20, 30 ist man ja voll im Aufbau. Und das war für mich, das waren meine goldenen Jahre. Wobei die jetzt, die sind auch nochmal sehr golden. Und jetzt wird es auch nochmal ganz besonders.
Jetzt glitzert es
und funkelt. Und es ist auch, es geht jetzt mit viel mehr Leichtigkeit. Ich muss mich nicht mehr so zügeln und im Griff halten. Ich traue mich auch jetzt so zu sein, wie ich bin und mute mich auch so zu und habe ein anderes Selbstbewusstsein und ein anderes Selbstwertgefühl. Aber das hätte ich auch mit der tollsten Heilerin, Trainerin, Therapeuten nicht hinbekommen. Mit Mitte 20, das habe ich nicht gehört. Und das ist auch okay. Das muss man sich halt auch erst erfahren. Und ich glaube, so eine Ruhe kann auch erst eintreten ab einem gewissen Alter. Und auch zu diesen, dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ich mache es so, wie ich es mache und das ist mein Weg. Und der ist richtig für mich. Und der kann sich aber ändern. Also wundert euch nicht, wenn ich euch heute sage, ich mache es so. Und,
wir können gerne morgen nochmal einen zweiten Podcast aufnehmen, ist kein Problem.
Aber ja, das sind die, das ist sozusagen meine Energie, die mich zieht.
Magst du nochmal, bevor wir, weil ich hätte auch wirklich Lust, den Hoffmann-Prozess und das, was du darin machst.
Ja, und vor allen Dingen, was hat dich 15 Jahre, nachdem du das gemacht hast, wieder dahin zurückgebracht? Das aber dir lag gut. Noch eine andere Frage.
Genau, ich würde nochmal, einmal würde mich sehr interessieren, was wirklich in deiner Familie, also sowohl in deiner selbst gegründeten Familie, deinem Mann und deinen 3 Kindern, ob du dazu irgendwie noch ein paar Sätze sagen kannst und aber auch eben deine Herkunftsfamilie. Weil du hast die Krankheit ja auch geerbt. Das ist ja.
Ich habe die Krankheit geerbt von meiner Mutter Und die meine Mutter, meine Großmutter
mütterlicherseits
hatte es und ist daran auch gestorben oder an den Folgen, also an einer ungeklärten Darmblutung. Das wussten wir aber alle vorher nicht. Das kam sozusagen durch
mit
mich
deiner erst Diagnose
raus, mit meiner Diagnose. Ich habe eben diesen Gentest gemacht und da kam raus, dass ich eben Ehlers-Danlos habe, vaskulärer Typ. Und das ist geerbt, also von daher war klar, das muss irgendwoher kommen. Und das kam dann von der Seite. Das hat mich natürlich auch berührt. Bei uns gibt es eine Menge Lücken, würde ich sagen, in unserer familiären Aufstellung. Also meine Mutter hat ihre Mutter verloren, als sie 13 war. Mein Vater ist ohne Vater aufgewachsen, als jüngster von 8 Kindern. Clemens ist scheidungsbedingt auch ohne Vater aufgewachsen.
Dein Mann.
Mhm. Mein Mann. Und jetzt liegt die Versuchung nahe, sozusagen die heile Welt bei uns zu sehen, dass wir es hinkriegen. Mhm. Und das ist auch was sehr Heilendes, aber ich fühle das nicht als Auftrag, sondern ich sehe das als glückliche Konstellation, dass wir in unserer Verletztheit das hinbekommen. Clemens hat ja auch damals Hoffmann gemacht und hat zu mir gesagt, danach mach das mal, das wird dir viel Lebensqualität geben. Und das befriedet mich und ich glaube, es wäre verdammt gut, wenn du es auch machen würdest, damit wir einfach unsere Elternrolle klarer sehen und bessere Eltern für unsere Kinder sind. Und das habe ich gehört, aber irgendwie eigentlich eher überhört, weil ich auch nicht den, ein bisschen Leidensdruck muss man schon haben, man muss schon irgendwie motiviert sein, bevor man sich in dieses Seminar anmeldet, irgendwas verbessern zu wollen. Ja. Also es ist kein Schnupperkurs. Und das ist keine Thalassotherapie, wo man sagt, total, das ist nicht ein Seminar, wo man sich berieseln lässt, sondern da ist Einbringen und die Bereitschaft, hinzugucken.
Hinzufühlen.
Und hinzufühlen und auch Sachen zu entdecken, die grenzwertig sind. Also ganz klar, da kommt man doch auf jeden Fall raus aus der Komfortzone, früher oder später in diesem Prozess von Bob Hoffmann. Und als ich dann so weit war, als ich zurückkam, das Erste, was ich ihn gefragt habe, ist, gesagt, wie konntest du so lange das aushalten, dass ich das nicht gemacht habe? Also umgekehrt, ich glaube, ich hätte ihn vorgefahren und hätte ihn wirklich bekniet, dass er es direkt im nächsten Programm macht.
Kann ich sehr nachfühlen.
Ja, ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass du so lange mit mir da geduldig gewartet hast. Und ja, jetzt sehe ich es auch. Und ich habe da in meiner Mutterrolle und in dem, was ich in meinen Kindern auch auslöse, habe ich da ganz viel gelernt. Und was ich aber auch gelernt habe, ist, dass es unvermeidbar ist, dass meine Kinder natürlich auch Defizite haben werden und da bitte auch gerne mal hingehen dürfen. Und die werden die gleichen Bedürfnisse haben wie ich. Es gibt keine perfekten Eltern. Also es ist nicht so, dass man Hoffmann macht und danach sagt, ah, jetzt habe ich alles verstanden, ich mache jetzt alles richtig. Und was für mich jetzt auch, also jetzt sehe ich es ja sozusagen von der anderen Seite, aber irgendwie macht man ja auch jedes Mal nochmal den Prozess mit, weil ich ja auch von vorne bis hinten da dabei bin. Und mein Allerschönstes sind die Übertragungen.
Projektionen.
Die Projektionen, wo eben angesprochen wird, was ich in einem Gegenüber auslöse. Und das wird dann wieder aufgelöst.
Und andersrum. Ja, auch was ich in anderen sehe.
Ja, aber als Trainer, ich habe keine Übertragungen an die, an die Teilnehmer.
Ja, ja. Nur ich wollte nur sagen, dass es eben in beide Richtungen funktioniert.
Das funktioniert immer. Also wir gehen immer irgendwann, reagieren wir schon ohne, das ist einfach intuitiv, aus dem Bauch raus, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne dass wir wissen, warum. Das sind Situationen, da wird einfach der Film abgespult aus der ersten Verletzung, des ersten Nicht-Gesehen-Werdens, des ersten Übergriffigkeit erfahren Habens aus der Kindheit. Das kommt von da. Aber was ich sagen wollte, ist so die Unterschiedlichkeit der Übertragungen, die sind ein Stück weit für mich wirklich entlastend. Also wenn mir jemand, ich habe zum Beispiel die Übertragung bekommen, dass ich aufgrund meiner kurzen Haare so männlich wirke und so stark und dass das erstmal als ablehnend wahrgenommen wurde. Und 2 Minuten später habe ich die Übertragung bekommen, dass ich mit meinen Rüschenblusen so mädchenhaft aussehe und dass das auch wahrgenommen wurde als, das ist doch hier nicht der Ort für, wo wir alle...
Für eine Rüschenbluse.
Für eine Rüschenbluse. Und da kam es für mich total zusammen, dass ich gedacht habe, es ist alles stimmig. ist alles gut. Ich habe das alles in mir und das darf ich auch. Mhm. Aber interessant, was ich da so in den anderen trigger. Und genauso haben, also wird dann übertragen, als ich angefangen habe zu weinen, kamst du direkt und hast mich umarmt. Da fühlte ich mich so schwach. Und die nächste Übertragung war, als ich gestern geweint habe, kamst du nicht, obwohl du vorher zum So und So gegangen bist. Mhm. Und da fühle ich mich so ungesehen.
Ja.
Und so ungeliebt.
Da warst du kalt.
Da war ich kalt, genau. Und daraus lerne ich einfach, und da wird mir das nochmal bewusst, dass wir ohne, einfach mit unserem Sein, das ist ja keine Intuition, die ich habe. Ich überlege mir da auch nicht, oh Mensch, heute wäre es total pfiffig, heute ziehe ich die Rüschenbluse an und mache die Haare extra kurz. Mhm. Ich bin so, wie ich bin und ich komme da und da schwappt so eine ganze Welle dann an Emotionen um mich rum. Und dann wird es mal ausgesprochen. Das ist ja, wenn ich beim Metzger in der Schlange stehe, genau die gleiche.
Aber sagen die
wenigsten. Aber die sagen es nicht. Die sind dann genervt oder nett mit mir.
Ja.
Und das zu spüren und zu verstehen, dass einfach nur mit einem Auftreten, nur durch einen Raum gehen, was da schon für eine Welle an Emotionen um mich rumspült, das hat es mir nochmal so ganz bewusst gemacht, warum Zwischenmenschlichkeit eben so komplex ist, weil das meiste ja unausgesprochen ist.
Ja, deswegen war ich nochmal, habe ich bei dem Thema Gruppe und weil du wirklich, also so, du kriegst so einen tiefen, weichen Herzensausdruck, als du von der Klinik erzählt hast und in dieser Gruppe, wie warm und weich das da war und dass du da mit deiner Schwäche sein konntest. Und das kenne ich natürlich auch aus meinen eigenen Gruppenerfahrungen, dass mir das dann irgendwann jemand sehr konkret gesagt hat, sorry Baby, aber in jede Gruppe, in die du kommst, läuft sofort innerhalb von einer Zehntelsekunde die Übertragung in Richtung deiner eigenen Gruppe, also Familie, aus der du kommst.
Ja.
Also deswegen hatte ich auch nochmal gefragt, wie ist deine eigene Familie damit umgegangen?
Aber. Und, jetzt habe ich den Faden verloren.
Was soll ich sagen? Also wir waren bei...
Ach so, ja. Also unser Familienmotto, also von Clemens... den Kindern und mir, ist unser selbst gegründetes, dass wir uns wirklich groß auf die Flagge schreiben. Also hätten wir ein Familienwappen, würde da draufstehen, no matter what. Diese bedingungslose Liebe und eben wirklich zu sagen, egal was ihr auch verbockt habt oder wer was hier macht, in erster Linie ist diese bedingungslose Liebe und dann versuchen wir da gemeinsam rauszukommen. Aber ohne übergriffig zu sein oder die Verantwortung zu übernehmen, aber diese bedingungslose Liebe. Und das ist was ich jetzt merke, was ich wirklich beherrsche. Und das hilft mir natürlich, wenn ich bei sowas wie Hoffmann arbeite, dass ich diese Wesen sehen kann. Und Menschen, wo ich vor 20 Jahren vielleicht gedacht hätte, da habe ich nicht so einen Draht oder sie sind mir eher unsympathisch, dass ich da so ein bisschen durchschaue und denke, ich sehe aber auch diese Not und ich sehe, was dich dazu gemacht hat und da kannst du nichts dafür.
Ja? Und ich bin mit dir in dem Prozess.
Ja. Und wir spiegeln da ja. Wir nehmen an die Hand und spiegeln. Es ist ja nicht, dass wir da irgendwie durch Zaubermagie die von irgendeinem Fluch befreien. Aber wir decken mutig auf und schauen mutig hin. Und das ist auch für mich ein Lebensmotto. Und das ist auch eine, würde ich sagen, also eine Bedingung für mich, für eine gute Freundschaft, den anderen so bestehen zu lassen. Also viel Akzeptanz. Und aber auch mal mutig zuhören oder mit hinhören und auch akzeptieren, dass einem oft die Worte fehlen. Das ist, finde ich, überhaupt kein Manko. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn mir jemand sagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, komm mal her und nimm mich in den Arm. Das ist mir tausendmal lieber als jemand, der mir sagt, ja, du musst mal richtig Urlaub machen. Ja? Du musst mal, fahr doch mal oder mach doch mal einen Tauchkurs oder mach doch mal dieses. Ich denke, ich brauche keinen Tauchkurs. Ich tauche die ganze Zeit hier schon nach Perlen. Ja? Also ich mache das anders. Ich muss nicht irgendwo weg. Oft ist das Dableiben ja viel mutiger als das Weggehen.
Naja, und es gibt natürlich viele, die damit jetzt vielleicht nicht so groß geworden sind oder sich dem auch nicht so stellen. Also dieser enormen Vielfalt der Gefühle, die in dir sind und die du natürlich ganz anders lebst und verkörperst als die, die nicht solche Krankheit haben, und die in Anführungszeichen mit weniger Dramatik leben. Also die müssen ja nicht aufmachen, müssen ihre Prozesse nicht so in Fahrt bringen, wie du das gemacht hast. Ich glaube, dass die einfach nur überfordert sind, weil sie eher noch in der Maske sind und vor allen Dingen irrsinnig viel Angst haben.
Ja.
Und nicht ja wissen, überfordert sind, weil sie nicht wissen, wie sie mit dir...
Ich meine, die Angst vorm Tod, und in unserer Gesellschaft ist ja Tod, den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ja? Also gestorben wird nachts. Nachts werden die Toten abgeholt. Ich meine, man sieht kaum noch in großen Städten mal einen Leichenwagen vorfahren.
Ja, wir hatten das Thema ja auch schon, und wir werden da auch dranbleiben.
Ja, wenn eine Beerdigung ist, dann ist schon gleich dieser Zwang wieder, dass wir machen alles lustig und bunt und mit Luftballons. Das hat auch einen Teil und der darf auch gelebt werden. Das kann man auch den Einzelnen dann überlassen. Aber es darf auch mal bitte, wir müssen uns auch mal den Platz für Trauer schaffen, weil es gibt auch was sehr Trauriges daran. Und das muss erstmal raus. Und danach wird es wieder lustig. Und ich bin die Erste, die sagt, dass man mit jedem Schicksalsschlag zurechtkommt. Aber erstmal muss man es annehmen, um es loslassen zu können. Und wenn ich nicht bereit bin, es anzunehmen, werde ich es nie loslassen. Und dafür muss ich es benennen und muss mal hinspüren, wenn ich gar nicht weiß, wie sich's anfühlt. Und ich habe auch schon nahestehende Menschen verloren in der falschen Reihenfolge. Und
gibt es eine richtige Reihenfolge?
Die richtige Reihenfolge in Anführungszeichen ist, dass Eltern nicht ihre Kinder beerdigen und dass man halt nach einem gewissen, nach einer gewissen Lebenszeit stirbt, wo man sagt, dann kann es jetzt auch, also der Mensch hat ein Leben. Mhm. Aber Schicksalsschläge oder Freundinnen von mir, eine Freundin von mir ist gestorben vor knapp 2 Jahren und hat eben 2 Kinder hinterlassen, die da 15 und 17 waren. Und das ist mir schon sehr nahe gegangen. Und da braucht es auch Raum für Trauer. Und den sind die wenigsten bereit, mit zu betreten und einfach mal zu sagen, ja, was können wir jetzt machen? Und ich finde es so traurig, dass wir so wenig Rituale haben, dass es so wenig Möglichkeiten gibt gegen Ende. Warum haben wir nicht viel mehr Hospize, wo man sagt, da gibt es eines, die machen am Schluss immer noch, da ist noch ganz viel Musik. Oder es gibt eines, da sind noch irgendwie, weiß ich nicht, Theateraufführungen bis zum Schluss. Oder eines mit angeschlossenem Kindergarten. Ich meine, es gibt ja so Modelle mit Altenheim und Kindergarten. Also Kindergarten ist jetzt vielleicht nicht direkt ins Hospiz einzubringen. Aber ich habe ja auch mit dem Hospiz Sternenbrücke in Hamburg kollaboriert als Fotografin. Und da, das ist so eine Insel. Und was mich total berührt hat, ich war da 2-mal am Tag der offenen Tür, das ist immer der 1. Mai, wie viele Menschen es gibt, die zwar kommen, aber sagen, sie betreten das Haus nicht. Das könnten sie nicht. Und da habe ich dann so ein Bedürfnis, eigentlich die an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm mal mit, da drin ist alles hell. Das ist ein Haus des Lebens. Hier geht es um die letzte Lebensqualität. Hier geht es nicht um Siechtum. Und das ist in unserer Gesellschaft, also das kommt viel zu kurz. Es gibt, finde ich, viel zu wenig Möglichkeiten, auch das Ende noch gut zu gestalten. Und das stört mich, weil ich da einfach denke, da leben wir am Leben vorbei. Und es wäre viel besser, wenn viel mehr jüngere Menschen sich auch mal Gedanken machen, was würde eigentlich passieren. Und auch in meinem Freundeskreis, gut, jetzt sind unsere Kinder alle volljährig, aber davor war ich immer sehr erstaunt, wie wenige sich mal überlegt haben, was im Ernstfall passieren würde und wer die Kinder übernimmt. Das ist so ein naives, so, ja, das wird dann schon, also wahrscheinlich meine Eltern oder vielleicht meine Schwester. Das ist was ganz Komplexes, das muss man mal ansprechen und wirklich durchsprechen und sagen, bist du dir sicher? Weil darauf möchte ich mich eigentlich verlassen können. Und in dem Moment, wo ich das nämlich geregelt habe, bin ich von einer riesen Last befreit. Und dann kann man das den Kindern auch mal sagen und sagen, du, übrigens, wenn wirklich mal was wäre. Und schon bevor ich krank war, habe ich meinen Kindern immer mitgeben wollen, es gibt so viele gute Menschen und ich bin nicht die Einzige, die sich um dich kümmert oder für dich da ist. Ich bin deine Mutter und natürlich habe ich damit eine ganz besondere Rolle, aber es gibt noch ganz viele andere, die dir auch auf deinem Lebensweg ganz wertvoll werden, und war da auch nie eifersüchtig, genau aus dem Grund. Und mir ist auch immer klar gewesen, dass meine Kinder da noch stehen und nicht verunglückt sind, das ist nicht, weil ich so eine tolle Mutter bin und alles im Griff habe und immer überall über sie so gut gewacht habe, sondern weil wir einen verdammt guten Schutzengel haben. Ich meine, ich will gar nicht wissen, wie oft wir um ein Haar an irgendwas vorbeigeschrammt sind. Weiß ich nicht. Und für mich, ja, in dieser Phase, als ich mich auch sozusagen damit angefreundet habe oder musste, dass ich jetzt so eine Krankheit habe, die so schwerwiegend ist, habe ich auch den Tod mir mal angeschaut und diese Endlichkeit für mich total akzeptiert und dann aber zur Seite gelegt und gesagt, gut, aber ich weiß ja nicht wann. Und ich hatte irgendwann mal eine Situation mit der Carlotta, die total verzweifelt war und gesagt hat, sie muss mich was fragen, aber sie hat irgendwie so rumgedruckst und hat es nicht rausbekommen. Und es wäre was ganz Schlimmes passiert heute in der Schule. Und ich sagte, was ist es denn? Ja, die so und so hat sie gefragt, ob ich sterben muss. Und da musste ich wirklich lachen. Und dann habe ich gesagt, ja klar.
Naja.
Aber wir alle. Ja. Und da war Carlotta dann einmal so ganz befreit. Und so, ach so, ja, stimmt. Mhm. Also das ist genau, genau so ist es. Die Leute fragen wirklich auch so, kann man daran sterben? Oder musst du sterben? Werde ich manchmal gefragt, wo ich denke, ja, du nicht oder was? Haben sie dir was anderes erzählt? Weil dann würde ich dir jetzt gerne schon mal sagen, das kommt auf dich auch zu. Mhm. Unabhängig davon, ob du jetzt eine Krankheit schon benannt hast, irgendwann, auch bei tollster Lebensführung und Bio-Eiern, irgendwann passiert es. Jedem.
Ja klar.
Lebend kommt hier keiner raus.
Keine Frage.
Aber das ist irgendwie, der Teil wird in unserer Gesellschaft, finde ich, total unterbeleuchtet.
Und ich gebe dir total recht, aber es gibt schon die eine oder andere Bewegung.
Ja.
Und ehrlicherweise zum Beispiel mehrere Podcasts. Mit einigen haben wir auch Kontakt schon. Weil so wie du es empfindest, empfinden es eben immer mehr und auch vor allem ganz junge, also in meinen Augen Mitte 20 oder Ende 20, die sich damit beschäftigen, bin ich eigentlich auch ziemlich dankbar.
Ja.
Ich würde total gerne noch so ein bisschen Richtung Hoffmann gehen, weil das wirklich dein großes Baby ist und ihr beide da ja wirklich Hoffmann Sisters seid.
Also wir haben die Stunde rum.
Ich weiß, aber...
Für alle Zuhörer, die gerne über den... Weil du hast es ein paar Mal erwähnt und ich fände es total spannend, von dir nochmal ein paar Sätze zu hören dazu. Für alle, die es interessiert, bleibt noch kurz dran. Wir machen da vielleicht nochmal einen kleinen Abstecher. Du hast das gemacht vor Jahren, dein Mann hat dich darauf... dazu gebracht.
Ja, wir haben andere Freunde auch gehabt. Wir hatten mehrere Freunde im Freundeskreis, die es gemacht haben.
Und du bist jetzt 15 Jahre später als selber, als
13 Jahre.
13 Jahre später selber als Coach dort.
Ja.
Vielleicht magst du einfach zwei, drei Sätze erzählen, was das ist, woher es kommt.
Ich bin, also das Ganze ist, der Gründer ist Bob Hoffmann. Und der hat diese Befreiung von... Kannst du das beschreiben? Okay, das kann man rausschneiden, die Stelle.
Auf jeden Fall. Die Stelle ja auch immer ganz wichtig.
Und das ist auch eine Lücke, es macht gar nichts.
Das ist eine Lücke. Das ist die Befreiung des inneren Kindes. Also es ist die Befreiung von Mustern, was wir so Muster nennen. Und das sind eben genau diese ungesteuerten Abläufe, wo in unserem Leben eigentlich der innere Film abläuft, der inneren Verletzungen und der Kränkungen, die immer aus der Kindheit kommen. Und jeder Mensch kommt mit einem ganz liebenswerten und liebevollen Wesen auf die Welt. Mhm. Und ein Mangel an Liebe, an Respekt, an Anerkennung, an Aufmerksamkeit lässt die Seele erkranken oder auch verbiegt oft die Seele und macht dann aus diesen Menschen oft Despoten oder Menschen, die wirklich auch schwierig werden, begünstigt Suchtkrankheiten oder andere Krankheiten. Und das Hoffmann-Prozess ist eine Möglichkeit, mit der Aufarbeitung und der Entdeckung erstmal und der Anerkennung von diesen Mustern, sich davon zu befreien. Das Kernthema ist aber das Befrieden mit meiner Vergangenheit, egal wie sie war, egal wie schlimm meine Kindheit war, dass ich mich davon befreie, indem ich es eben auch erst nochmal benenne und es dann loslasse und mich dann auch nicht mehr in der Zukunft schütze und sozusagen damit rechtfertige und sage, ich bin eben so, weil ich hatte es ja auch früher so schwer, sondern die Verantwortung für mich selber übernehme und sage, unabhängig davon, was mir widerfahren ist, habe ich auch die Möglichkeit, damit Frieden zu machen und jetzt konstruktiv nach vorne zu gehen. Und es geht um das Hier und Jetzt. Und viel zu viele Menschen sind viel zu viel im Gestern und im Morgen. Ich kann morgen nichts erreichen, weil ich gestern so gelitten habe. Aber heute wird gar nicht gespürt, was ich heute kann, unabhängig davon. Und jeder Mensch, also die Realität ist ja Erleben und ich kann jede Minute die Uhr auf Null stellen und sagen, ich fange jetzt nochmal an und gebe mir selber die Chance und ich darf auch glücklich werden. Ich muss nicht als Rechtfertigung dafür, wie schlimm ich gelitten habe und wie schlimm es war, das jetzt weiter in mir tragen. Ich darf das auch ablegen und mich schon, also das ist natürlich irgendwie in meiner Prägung, aber sich davon befreien zu können und dann eben ins Konstruktive zu kommen. Hoffmann ist was extrem Konstruktives. Die ersten 2-3 Tage sind sehr aufrüttelnd, weil ich nur was loslassen kann.
Es ist ein 10-Tage-Seminar.
Ja, das wir 6-mal im Jahr anbieten. Das ist in der Gruppe.
In der Gruppe. Wie groß sind die Gruppen?
Die Gruppen sind zwischen 10, 12 oder 24 Teilnehmern. Und dann sind wir da mit 3 bis 4 Trainern auf einem sehr schönen Gut in der Nähe von Augsburg. In einem sehr geschützten Raum. Du kennst es. Ich habe damals da auch mein Seminar gemacht und war damals von der Elke betreut und habe mich dem Ganzen sehr verbunden gefühlt und irgendwie ist, also da der Funke übergesprungen und ich bin mit der Elke immer in Kontakt geblieben. Und wir sind uns über die Jahre einfach immer näher gekommen und da ist einfach eine Freundschaft draus gewachsen und ich habe Hoffmann wirklich gelebt über all die Jahre und es hat sich sehr gefestigt, also gerade jetzt in diesen schwierigen Jahren, die ich eben hatte, rund um die Diagnosestellung und das Ganze, ist das ein ganz großes Thema nochmal geworden, eben Sachen immer wieder loszulassen. Also Dinge, die mich so belasten, mir selber zu sagen, du musst daran jetzt nicht verzweifeln, du kannst es auch loslassen, du kannst auch weitermachen. Was hindert mich denn daran, heute, egal wie, was da auf dem Papier steht? Und ich habe auch häufig so das Gefühl, ich bin so... das ist zeitlich so versetzt. Also die Diagnose, die dann oft auf dem Papier steht, die ist in meinem Körper noch gar nicht angekommen. Oder manchmal auch umgekehrt. Dann spüre ich was und die untersuchen mich und sagen, es ist alles in Ordnung. Aber ich spüre trotzdem, dass irgendwas irgendwo nicht rund läuft. Und dieses Selbstvertrauen und zu sagen, ich bin mit mir selber verbunden. Also dieses emotionale Ich mit dem Intellekt zu verknüpfen, das ist das, was wir bei Hoffmann üben, rausarbeiten und vor allem Frieden zu machen. Frieden mit der Vergangenheit. Und das ist für, also die viele Konflikte auflösen zu können, ist das allertollste Werkzeug, das wir überhaupt haben. Und das denken so viele Menschen, dass es nicht geht. Ich brauche nicht das Einverständnis meines Gegenübers, um einen Konflikt zu lösen. Das kann, wenn ich bereit bin, dann kann ich den lösen.
Mhm. Wer kommt so zu euch?
Zu uns kommen Menschen zwischen 18 und 85 Jahren, die motiviert sind, mehr Lebensqualität zu erfahren und mehr Leichtigkeit in ihr Leben zu bringen und für Frieden zu sorgen und einfach ein gesünderes und ein energetisch weniger aufwendiges Jetzt zu erleben, mit mehr Lebensqualität.
Und mehr von ihrem eigenen Wesenskern zu leben damit?
Sich selber mal wirklich zu fühlen und anzunehmen und auch damit Frieden zu machen, aber... es geht vor allem um das Befriedete, schon mal mit mir selber in Einklang zu kommen und in mein eigenes Wesen zu fallen. Und wir sagen ja immer so schön, du kannst nicht tiefer fallen als in dein eigenes Wesen. Das hält dich immer auf. Die Arme von deinem Wesen fangen dich. Und bei den meisten Menschen in unserer westlichen Welt ist das Emotionale kommt zu kurz. Der Intellekt ist es eher selten. Und diesem Kind auch mal wieder zuzuhören und sich wirklich selber zu fragen, was brauche ich denn eigentlich? Mal davon abgesehen, dass ich eine Karriere machen möchte und Geld verdienen möchte. Aber was sind denn für mich die Glücksmomente? Und das rauszuschälen und wieder zu merken, das ist es. Sport machen, Freunde sehen, was zu kochen, zu malen, zu tanzen, zu singen, mit meinen Kindern zu spielen und verbunden zu sein. Das ist das, was wir alle brauchen. Wir haben alle einen Mangel an Liebe und an Anerkennung und Aufmerksamkeit. Also, und davon kann man eigentlich auch nicht genug haben. Und je mehr Menschen in der Lage sind, auch wieder was abzugeben, desto hoffnungsvoller bin ich eigentlich auch für eine bessere Zukunft und für eine leichtere und für mehr Standfestigkeit. Denn die rauen Zeiten kommen so und so in jedem Leben. Gibt es mal Rückschläge. Und die Menschen, die sagen, dass bei ihnen alles glatt ist, also für die freue ich mich ein Stück weit und gleichzeitig weiß ich, dass die wahrscheinlich in ihrer Wahrnehmung fehlen die Spitzen nach oben und nach unten. Also nur ein Mensch, der auch wirklich weinen und leiden kann, kann sich auch richtig freuen. Beziehungsweise nur die Menschen, die mit Freunden oder mit Familie mal einen richtigen, anständigen Lachkrampf kriegen, wo sie sich gar nicht mehr beruhigen können, das sind auch die, die im Zweifel ein gebrochenes Herz haben und mal richtig leiden, wenn sie jemand verlässt. Aber das eine geht mit dem anderen einher. Und das sind die Bandbreiten unserer Gefühlswelt. Und die Menschen, die so wenig leiden, die freuen sich auch so, also wahrscheinlich entsprechend weniger. Und von daher bin ich durchaus in der, also willens, das in Kauf zu nehmen, auch mal ein bisschen mehr zu leiden, weil ich weiß, ich habe auch so unglaublich geniale Momente in meinem Leben und ich habe schon so viel gelacht. Und Humor ist für mich auch ein ganz großes Thema.
Das unterschreibe ich sofort. Du bist eine der lustigsten Personen, die ich kenne. Also ich müsste ziemlich lange überlegen, ob mir noch jemand einfallen würde.
Ja, ich auch, tatsächlich.
Ja. Können wir unterschreiben hier. Unterschreiben Sie hier. Gibt es noch was, was raus möchte?
Dass ich eigentlich allen sagen möchte, wenn mal so eine Diagnose auf einen einprasselt oder auf das nähere Umfeld, nicht so beeindruckt davon zu sein und wirklich sich erstmal diesen Luxus zu nehmen, sich zu fragen, was macht das eigentlich wirklich mit mir? Jetzt mal abgesehen von dem, was da steht. Also nicht googeln, sondern mit sich selber verbunden bleiben im ersten Schritt und sich erstmal fragen, was heißt das? Und wer sagt denn, dass ich damit nicht weitermachen kann? Wie muss ich mich verändern, dass ich, obwohl ich jetzt diese Krankheit oder diese Diagnose an Bord nehme, da trotzdem weiterkomme? Und das geht mit Anpassen. Nicht mit Wegdrücken und nicht spüren, sondern mit einem, ja, mit einem verbundenen Bereitsein, sich zu verändern. Und das Leben ist so und so immer eine Veränderung. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass auch mit diesen schweren Diagnosen, die ich hatte und diesen ganzen Prozessen, und ich habe wirklich so viel lange Operationen gehabt. Und ich habe mich immer wieder aufgerappelt. Aber weil ich es auch immer wollte und weil ich immer wusste, dass es sich lohnt, weil da noch was kommt. Und weil ich einfach noch immer mir diese Chance wiedergegeben habe und gesagt habe, da ist doch wohl noch was drin. Also ich möchte doch noch ein paar nette Sachen erleben. Und zwar für mich, nicht nur für andere. Nicht nur dieses, ja, ich muss da sein, ich muss da bleiben. Sondern wirklich ganz für mich selber verbunden zu sagen, das und das möchte ich noch erleben. Und ich möchte einfach auch noch ein paar Mal lachen. Und dafür lohnt sich schon.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Und danke an euch.
Wir haben dir eigentlich ein kleines Geschenk mitgebracht, den amerikanischen Salbei. Aber da wir unsere Sachen fürs Smoking-Ritual nicht mit haben,
packen wir jetzt. Lass ich mal kurz hier verbessern.
Smudging. Packen wir jetzt dein Geschenk an.
Gut.
Gibt es etwas, was du ins Feuer geben möchtest?
Was? Hier lassen wir deine Geschenke.
Die Angst oder die die Unsicherheit vor weiteren schlechten Diagnosen. Die gebe ich ins Feuer. Und dann darf ich mir was nehmen, oder?
Ja, immer.
Dann nehme ich mir Zuversicht, Gelassenheit und Geduld, damit ich weiter so ein guter Patient bin.
Vielen Dank.
Vielen Dank.